Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind heute für die Unterhaltung zuständig.
Immer wieder gruselig und ab diese Woche Donnerstag startet ein neuer den Versuch als Joker auf der Leinwand.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schönen Dienstagabend, da sind wir bei Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Und ja, das ist eine Situation, der viele Fans skeptisch gegenübergestanden haben die letzten Jahre, seit klar war, es wird einen neuen Joker geben. Einen Nachfolger des legendären und leider viel zu früh verstorbenen Heath Ledger. Jared Leto hat sich diese Aufgabe angebunden selbst und versucht, etwas Neues zu kreieren im Film Suicide Squad, der diese Woche Donnerstag in den Kinos startet. Der nächste Versuch von Comic-Gigant DC, dem ärgsten Konkurrenten Marvel, ein Schnippchen zu schlagen und auch mal einen wirklich erfolgreichen Superhelden oder in diesem Fall Superbösewicht-Film auf die Beine zu stellen. Schauen wir natürlich ausführlich rein heute Abend in diesen zweiten Versuch und haben die Stars des Films auch tatsächlich als Gäste in der Sendung. Jared Leto, den Joker persönlich, genauso wie Will Smith, der Superbösewicht Deadshot spielt. Dazu Cara Delevingne, Supermodel und mittlerweile ja auch Schauspielerin, und Margot Robbie. Und natürlich wollen wir auch den Regisseur dieses Films hören, David Ayer, also auch heute mit drin. Dazu nicht nur Suicide Squad heute Abend, sondern auch noch was aus Cannes. Da lief dieses Jahr ein Film, den ich sehr fasziniert verfolgt habe, weil er mal eine Gesellschaftskritik auf ganz andere Art und Weise ist. Captain Fantastic heißt er, mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Auch das ein Film, in den wir heute Abend reinschauen wollen. Dazu gibt es jede Menge News, unter anderem auch aus den Serien. Und damit herzlich willkommen vorhin auf Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ist auch erschreckend, wenn man sich das überlegt, dass es schon wieder 8 Jahre her ist mit Heath Ledger und seiner Wahnsinns-Performance als Joker in The Dark Knight. Aber tatsächlich, der Film ist von 2008 und so lang ist es jetzt mittlerweile schon wieder her. Heath Ledger ist legendär geworden mit dieser Rolle und ich möchte absichtlich nicht sagen, unter anderem auch, weil er den Start des Films tragischerweise selbst gar nicht mehr erlebt hat. Er ist davor verstorben an einer Überdosis, einer bis heute, wie es heißt, angeblich unabsichtlich sich selbst zugefügten Überdosis von Tabletten. De facto hat er den Erfolg des Films und auch den Erfolg dieser Rolle selbst nicht mehr miterlebt. Er hat den Oscar als bester Nebendarsteller für diese Wahnsinnsleistung im Film Postmortem bekommen, verliehen bekommen. Seine Familie hat den Preis damals entgegengenommen. Einige von euch werden sich erinnern. Es war sehr rührend. Und danach galt eigentlich dieser Joker als, ja, nicht mehr wirklich neu besetzbar. Man hat sich überlegt, also wenn diese Figur nochmal wieder in einem Batman-Film auftaucht oder in irgendeinem anderen DC-Comic-Film, dann wird es schwer, das nochmal neu zu kreieren. Und vor allem, welcher Schauspieler soll sich da eigentlich dran wagen? Mittlerweile, wie gesagt, 8 Jahre später kommt ein weiterer Film aus dem DC-Universe ins Kino, jetzt am Donnerstag Suicide Squad, und darin gibt es auch wieder einen Joker. Mittlerweile wissen wir natürlich lange, wer sich das zugetraut hat, diese Rolle zu übernehmen, diese Rolle vielleicht auch doch nochmal irgendwie neu zu erfinden, wie es seinerzeit unter anderem ja schon Jack Nicholson und dann Jahre danach eben auch Heath Ledger gemacht hat. Jared Leto hat sich an dieser Aufgabe gewagt und wenn dieser Film am Donnerstag jetzt in die Kinos kommt, Suicide Squad, dann möchte man ihm wirklich gerne applaudieren, weil es ihm gelungen ist, eben nicht nur eine Kopie dieses zuletzt gesehenen Jokers von Heath Ledger auf die Leinwand zu bringen, sondern sich dieser Figur nochmal ganz neu anzunehmen, sich ihr zu stellen und etwas drin zu finden, was doch nochmal wieder anders ist. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dem Interview mit Jared Leto anfangen möchte und nicht mit der eigentlichen Filmbesprechung von Suicide Squad. Die schieben wir mal danach. Wir reden also quasi erst mit dem Joker und danach reden wir über den Joker. Das Interview mit Jared Leto, das ich in London führen konnte, zur Europapremiere des Films Suicide Squad, und das möchte ich euch jetzt hier in der Sendung gerne präsentieren. Und ja, ich bin auch eingestiegen in das Interview genau damit, nämlich aus voller Überzeugung, Jared Leto ein Kompliment zu machen dafür, wie er diese schwierige Aufgabe, den Joker neu zu spielen, gelöst hat.
Jared, congrats to an awesome performance. I mean, these were big shoes to fill, but
Thank
there
you.
Was not at all any kind of copy and paste of Heath Ledger's awesome performance. You made it your own.
Thank you.
Own fingerprints, and you fucking nailed it.
Thank you very much. So, I appreciate it.
How intense was it for you to get to that particular point?
It was really intense. There was a lot of pressure. You know, I have so much respect for Heath and his performance and Jack and all the other people that have worked on The Joker have done something unforgettable. So there was a lot of pressure. There was a lot of excitement. And, you know, I bounced back and forth between the two, and I think still do in some ways. But we knew we had to do something completely different out of respect to the other performances, out of respect to the audiences. So that's what we did.
And you did some unusual things, like work with psychopaths, talk to those people.
Yeah.
What did that especially bring to it?
I think it brought an understanding of the psychology that lies underneath some people who commit atrocious acts of violence. Some people that don't have a moral compass, sociopaths, psychopaths. And, you know, it's interesting to look in the eyes of those people because they don't have the same rules. They're not as polite as we are. Even the way they look at you is different. So it was interesting to spend time with them. And really important for the development of the character.
Yeah, it worked in the case of, like, you scared the shit out of me.
That was great.
There were so many things to read. You know the stories about, like, you pranking the other guys on the set and doing funny stuff, which some of the cast members, like, hated you for. What of these stories have been true? What did you do on set?
Well, I don't think you'll find anyone that was upset by any of the fun that we had on set. I think some of that has been misreported or it's not true. All of that's not true. I mean, everyone had a good time, and I think everyone was excited about the work that was going on between all of us, and we all had a lot of fun together.
Do you sometimes have to pinch yourself being an Academy Award winning frontman of a super successful rock band? This is like two dreams of a lifetime for most people.
It really is two dreams of a lifetime. And I'm very, 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 very grateful for it. You know, we've had such an incredible journey with 30 Seconds to Mars. And, you know, we've had such an incredible time touring on the road and visiting countries like yours. We're working on our fifth album now and getting closer to being finished, and hopefully we will be putting that out sooner rather than later.
From the screen back to the studio.
Yes, Jared, right.
Thank you very much.
Thanks, brother.
Jared Leto, extrem netter Typ, war toll, sich mit ihm zu unterhalten. Zum einen darüber, ich habe das nochmal angesprochen, dass er als Vorbereitung auf diese Rolle als Joker tatsächlich die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich mit Soziopathen, mit Psychopathen zu treffen in entsprechenden Einrichtungen, sich mit denen auch zu unterhalten, sich anzugucken, wie die sich geben, weil er diesen Joker genauso nochmal anlegen wollte als Typen, der irre ist, klar, wie auch in den Comics, aber er wollte dem Ganzen etwas nicht nur völlig Überspitztes und Überreiztes, sondern auch ein bisschen was Realistisches geben, und das macht seine Darstellung des Jokers wirklich gruselig im Kino. Da reden wir dann gleich drüber, wenn wir ausführlich noch über den Film sprechen. Zum anderen wollte ich von ihm natürlich nochmal wissen, nach all den Gerüchten, die es so gegeben hat, um die Streiche, die er seinen Kollegen am Filmset gespielt hat. Da war die Rede davon, dass er Will Smith beispielsweise in seiner Rolle als Joker, Will Smith ein totes Schwein in einer riesigen Box geschenkt hat, quasi als Geschenk des Jokers. Margot Robbie, die im Film Harley Quinn spielt, soll von ihm eine tote Ratte geschenkt gekriegt haben. All diese Dinge habe ich ihn darauf angesprochen, was da jetzt so dran war, und er hat natürlich gesagt, ja, alles Gerüchte und wir haben Spaß gehabt da am Set, aber keiner wird sich ernsthaft beschwert haben. Darauf habe ich die anderen Darsteller auch noch angesprochen. Da kommen nachher noch ganz interessante Sachen zutage, wie sie das Ganze erlebt haben, im Gegensatz zu Jared Leto. Und zum Schluss musste ich einfach von ihm wissen, wie irre das manchmal für ihn selbst ist, wenn er sich vorstellt, dass er einfach ein Oscar-prämierter Frontmann einer extrem erfolgreichen Rockband Rockband ist, mit 30 Seconds to Mars, was ja nun wirklich zwei Lebensträume in einem sind, für viele Menschen zumindest. Und da hat er gesagt, ja, es kommt ihm tatsächlich auch manchmal so vor, als wäre er da, was das angeht, ganz besonders beschenkt worden und freut sich, ist aktuell mit 30 Seconds to Mars wieder im Studio, nehmen ihr fünftes Album auf und freut sich sehr drauf, wenn das dann rausgeht und er damit wieder auf Tour gehen kann, dass er sich das einfach leisten kann, dieses Leben zwischen Hollywood-Bühne und Rockbühne auf der anderen Seite.
Die Injektion. Das waren Nanosprengsätze. So groß wie ein Reiskorn, aber stark wie eine Handgranate. Verweigert ihr meinen Befehl? Seid ihr tot? Versucht ihr zu fliehen? Seid ihr tot? Solltet ihr mich irgendwie nerven oder reizen? Seid ihr tot?
Ich bin bekannt dafür, dass ich ganz reizend bin. Nur schon mal als Vorwarnung.
Lady, halt die Klappe! Das ist der Deal. Ihr geht an einen sehr üblen Ort und tut was, wobei ihr drauf geht.
War das jetzt gedacht, zum Anheizen?
Ja, zum Anheizen.
Das ist wirklich eine merkwürdige Anheizrede gewesen, die dieser mächtige Super-GI-Soldat da hält, während er vor dieser Truppe von Mega-Schurken steht. Typen wie beispielsweise Deadshot, gespielt von Will Smith, oder Captain Boomerang, gespielt von Jay Courtney. Dazu Harley Quinn, das ist mal nebenbei schon bemerkt, wichtig, merken für später, die Freundin vom Joker. Und einigen anderen Super-Schurken, die jetzt für die Regierung von Gotham arbeiten sollen. Das klingt erstmal sehr krude und das ist es im Film dann tatsächlich auch, weil sich von vornherein schon die Frage stellt, warum zum Teufel machen die das und was soll das? Der Film lässt uns darüber ziemlich im Klaren. Das Einzige, was wir zu Beginn von Suicide Squad tatsächlich erfahren, ist, dass man wohl aus welchen Gründen auch immer Batman und Superman, den großen Helden von Gotham und der Nachbarschaft Stadt Metropolis, einfach nicht mehr traut. Hängt wohl vielleicht auch mit deren gemeinsamen Abenteuer zusammen, Batman vs. Superman, was ja bei uns im März in den Kinos relativ gefloppt ist oder zumindest keine wirklich guten Kritiken bekommen hat, dass man also sich einfach sagt, ja, die beiden haben sich ja quasi gegenseitig fast ausgelöscht, also brauchen wir jemand anderen, um uns zu beschützen, das ist der krude Rahmen, aber warum zum Teufel man dafür, für diese Aufgabe, die finstersten Verbrecher aus den niedersten Niederungen der Gotham-Verliese holt, Killer, Psychopathen, um aus denen eine Art Beschützertruppe von Gotham zu machen, das bleibt wirklich weitestgehend unerklärt. Die Frage ist eben schon in dem Ausschnitt des Films beantwortet worden, warum die Superbösewichte überhaupt sich dazu zwingen lassen, für die Regierung zu arbeiten. Man hat ihnen Nanosprengköpfe in den Hals injiziert. Das ist nur wirklich auch keine neue Idee gewesen, um diese Sprengköpfe in dem Augenblick zu zünden, falls einer dieser mega üblen Typen versucht, aus der Reihe zu tanzen, sich gegen die Regierung zu stellen oder einfach diese ganze geplante Aktion als schnöden Fluchtversuch zu nutzen. Also muss diese Truppe, diese Bösewichte-Truppe, ausgerüstet mit den Sprengköpfen im Hals wohl oder übel tun, was man ihr sagt. Und so ein richtiges Feindbild gibt es zu Beginn des Films auch nicht. Also diese Truppe wird erstmal quasi pro forma zusammengestellt, falls da irgendeine Bedrohung kommen sollte. Und ach, was für ein glücklicher Zufall. Einer aus dieser Truppe, da will ich nicht spoilern im Vorfeld, wer das nun genau ist, es ist auch wirklich nicht weiter wichtig. Einer aus dieser Truppe stellt sich auch gleich schon zu Beginn gegen alle anderen und damit hat man dann das bekannte Feindbild, was man braucht.
Darf ich vorstellen, Enchantress. Alles, was wir über sie wissen, steht in ihren Infomappen. Sie ist schon sehr lange auf dieser Welt und wird es wahrscheinlich noch sein, wenn wir längst tot sind.
Wird dieses Meeting jetzt zu einem Magie-Hokuspokus?
Magie oder nicht, dieses Mädchen ist zu unglaublichem fähig.
Enchantress heißt dieses Hexengeisterwesen, das zwischen verschiedenen Gestalten hin und her wandeln kann. Kurz gesagt, wird übrigens gespielt, und das ist ganz interessant, von Supermodel Cara Delevingne, die ja mittlerweile schon einige Schauspielausflüge gemacht hat und jetzt nun ausgerechnet mit dieser Rolle des, und da wird's interessant, Ober-Über-Mega-Bösewichts betraut worden ist. Denn wir haben es ja immer noch zu tun mit einer Truppe von Bösewichten, die noch einen viel größeren Bösewicht braucht, um ihn bekämpfen zu können. Das sind also die beiden Seiten, die sich gegenüberstehen. Hexenwesen Enchantress auf der einen Seite und auf der anderen Seite nun eben dieser Suicide Squad. Kommen wir zu der Frage, was hat der Joker mit all dem zu tun? Kurz gesagt, nichts. Auch das hat mich sehr gewundert, als ich den Film gesehen habe. Auf der einen Seite wird man sich gesagt haben, der Joker ist so eine für sich stehende Figur, den können wir nicht einfach zu dieser Truppe aus Suicide Squad Bösewichten dazu packen, da würde er möglicherweise untergehen. Vielleicht wollte man diesen Film auch einfach nur nutzen, um ihn auf kommende Filme vorzubereiten, ihn schon mal einzuführen. Ich hatte eben schon gesagt, dass Jared Leto einen fantastischen Weg gefunden hat, diesen wieder mal neuen Joker unheimlich eindrucksvoll und auch wirklich funktionierend zu spielen, der aber hier nur in einer Nebenrolle, dessen Aufgabe im Film besteht darin zu versuchen, seine Freundin Harley Quinn aus diesem Suicide Squad irgendwie rauszukriegen, also der will tatsächlich diesen Auftrag, den die Bösewichte-Truppe kriegt, nutzen, um seine Freundin aus dem Knast zu holen. Mehr ist es letzten Endes nicht. Die Story, ach, es ist total schwierig zu sagen, funktioniert nicht. Das wäre auch ein bisschen zu hart. Es ist eine Begleitrahmenhandlung für eine neue Gruppe von Superhelden, die ja offiziell keine Helden sein dürfen, weil es eben Superbösewichte sind. Es ist eine Rahmenhandlung, die geschaffen wird, die viele Fragezeichen aufwirft, die einiges an Fragen ungeklärt lässt. Auch zum Ende des Films ist man da nicht schlauer als am Anfang des Films. Auf der Habenseite stehen allerdings eben genau diese neuen Figuren, für die diese eher krude Rahmenhandlung geschaffen worden ist. Die sind toll, größtenteils. Mit Cara Delevingne hatte ich ein paar Probleme. Das fand ich schauspielerisch okay, was sie aus dieser Enchantress macht. Da wäre aber mehr drin gewesen. Es ist, bleibt ein bisschen flach. Auf der anderen Seite dagegen Margot Robbie als Joker-Freundin Harley Quinn. Super. Will Smith als Deadshot. Auch super. Jared Leto, ich sag's nicht nochmal, habe ich oft genug gesagt. Jay Courtney hat mir auch gut gefallen als dieser Captain Boomerang, so ein australischer Haudegen, der halt wunderbar mit einem Boomerang schmeißen kann. Dazu kommt Katana, das ist so eine asiatische Schwertkämpferin. Auch das eine tolle Figur. Also dafür macht es Spaß, am Donnerstag ins Kino zu gehen und sich diese Figuren anzugucken. Bei der Story habe ich das Gefühl gehabt, da wollten zwei Seiten unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite Regisseur David Ayer, der einen eher düsteren Suicide Squad Film wollte, vielleicht ein bisschen im Stile der Chris Nolan Batman Trilogie, die ja auch sehr düster war, aber auf der anderen Seite angeblich das Studio Warner, das gesagt hat, nee, wir können jetzt nicht so nur auf Böse machen, sondern wir müssen diese Bösewichte irgendwie so verpacken, dass die am Ende zumindest auch einen guten Kern erblicken lassen, irgendwo in den Tiefen ihrer schwarzen Seelen muss irgendwas Gutes sein und deswegen habe ich natürlich auch mit David Ayer genau über diesen Film gesprochen und wollte von ihm wissen, ob dieser Spagat schwer war, wie schwer er war. Und deshalb sprechen wir gleich mit David Ayer über Suicide Squad, den Film, der am Donnerstag in den Kinos startet. Und das war ganz interessant, was er dazu gesagt hat. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber überzeugende Antworten auf relativ einfache, eindeutige Fragen klingen ein bisschen anders.
Ich werde dich nicht töten. Ich werde dir nur wehtun. Sehr, sehr wehtun.
So sagt es Jared Leto als neuer Joker im Suicide Squad, der am Donnerstag startet. Und das ist tatsächlich auch ein Ausschnitt gewesen aus dem Film, der sehr gut zu meinem Interview mit Regisseur David Ayer passt. Auch den habe ich getroffen bei der Europapremiere des Films in London. Und es war ein, ja, insofern sehr ungünstiger Zeitpunkt, um mit einem Regisseur über den Film zu reden, weil kurz davor die Wertung des Films auf der internationalen Movie-Website Rotten Tomatoes erschienen war, wird auch vielen von euch was sagen, ist eine Seite, die den Amerikanern immer ganz wichtig ist, wenn es um Filmbesprechungen geht. Das Maximum, was ein Film erreichen könnte, wäre 100%, wenn jeder Mensch dort sagen würde, was für ein Granatenfilm. Und kurz bevor ich also mein Interview mit David Ayer hatte, kamen die aktuellen Rotten Tomato-Zahlen raus und da lag Suicide Squad bei makaberen 27%. 8%. Eine Wertung, die der Film absolut nicht verdient, auch wenn ich eben schon gesagt habe, dass die Story zeitweise zu wünschen übrig und vor allen Dingen viele Fragen im Kopf übrig lässt, wenn man den Film fertig gesehen hat. 27% war dann doch wirklich unter aller Kanone. Diese Wertung hat der Film nicht verdient. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, rein in die Höhle des Löwen, sprichst du mit einem Regisseur und fragst ihn mal, ob es tatsächlich mitunter, ja, vielleicht unterschiedliche Interessen gegeben hat, schon bei der Entwicklung des Films. Ich habe ja gesagt, ich hatte das Gefühl, er wollte eher in so eine düstere Richtung. Dann konnte man auch einiges drüber lesen, dass angeblich Warner als Filmverleih gesagt haben soll, ja, so düster geht aber auch nicht. Also es muss schon auch eine ausreichende Portion Comedy mit rein und vor allen Dingen, und das wirkt im Film oft sehr aufgesetzt, dieses super Bösewichte, ja, aber sie müssen irgendwo im Kern was Gutes haben. Dadurch wirkt diese ganze Geschichte manchmal so ein bisschen wie, ja, okay, wir haben es verstanden, so richtig böse sind die auch alle nicht. Aber das sind alles Szenen, in denen das versucht wird zu erklären, die der Film letzten Endes gar nicht gebraucht hat. Also ein etwas schwieriges Gespräch mit einem, in der Tat, wie ihr vielleicht an der Stimme auch hören könnt, extrem angespannten Filmregisseur David Ayer.
So David, I saw the movie yesterday. What a psycho trip to watch.
That's a very good description.
I was asking myself, was it also a psycho trip to shoot it?
A little bit. It's, you know, when you make a movie, it's a little bit like setting off on an exploration, because you have a map and you hope you're going in the right direction. And you know, every day's journey is a new thing.
You could see it like Hollywood is flooding us these days with superhero movies. What were like special challenges for you to go into the opposite direction and do a supervillain movie?
Yeah, they're supervillains. They are the bad guys, but they do have good hearts. They discover that there is good inside of them, and despite the world telling them that they're bad, they discover that they can do good. And so it's that story of redemption that I really connected with.
Did you ever maybe consider to be more intense in one direction, like to let them be less good and more bad, more evil than they are actually in the movie?
I think it's about balance, because at the end of the day, you know, they form this family and you want to spend time with that family. And I think it was important for the audience to connect with them and understand their journey. And, you know, if they had been truly vicious, I don't know if the audience would have been able to connect and understand them.
You worked with some unusual things, like you had psychologists on set and Jared told about the psychopath he met and stuff like that. Was there a special like preparation for the actors in this time to get into these psycho crazy thing they had to play?
Well, a lot of it is just maybe all the craziness is already inside of them. But, you know, as a director, you want to expose your actors to as much as possible, as many situations, as much variety, to have them understand the roles that they're playing. And even though these are comic book characters, they need to have the behavior and the psychology and soul of a real person, of a real human being. And we work very hard on that.
Das fand ich sehr interessant, als ich ihn an der einen Stelle gefragt habe. Hast du manchmal vielleicht auch den Wunsch gehabt, etwas definitiver in die eine, nämlich in die böse Richtung mit den Figuren zu gehen, anstatt sie immer wieder mal als im Kern gute Typen auftauchen zu lassen, wie es ja nun mal im Film letztendlich umgesetzt worden ist, und er dann mit diesem Familienbild kam und sagt, ja, die sind ja wie auch wie so eine Familie und man will ja zu diesem Familienbild auch als Zuschauer irgendwie connecten und spricht dann von Balance, was nötig ist, um eine Figur auszubalancieren. Das war für mich letzten Endes schon Antwort genug, ihn da zu sehen, wie er versucht, dem, was man auf der Leinwand sieht, nachträglich noch einen tieferen Sinn zu geben. Konsequenter wäre es definitiv gewesen, wenn er einfach hingegangen wäre und gesagt hätte, Leute, wenn wir einen super Bösewichte-Film machen wollen, dann müssen wir die auch böse sein lassen und dürfen sie am Ende nicht so ein bisschen aufhören Hübschen mit beispielsweise Deadshot, den ja Will Smith spielt. Der hat zum Beispiel noch so eine Tochter, die irgendwo lebt, die er natürlich nie sehen darf, weil er ja normalerweise in diesem Knast sitzt. Und dann ist diese Tochter so für ihn das, was ihn letztendlich irgendwie an das Gute glauben lässt. Und so gibt es für jede Figur halt irgendwie sowas Restgutes, was aber dann schon fast wieder aus einem Superbösewicht einen Superheldenfilm macht. Superhelden, die einfach nur ein bisschen böse sind. Also da beißt sich die Katze einfach ein bisschen in den Schwanz.
Die Radio Wissen.
Film News.
Es nimmt Form an. Schon vor einiger Zeit haben wir euch freundlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Stephen Kings Mega-Bestseller S in einer neuen Verfilmung in die Kinos kommen wird. Heute treten wir den ersten Beweis an. Niemand Geringeres als der Regisseur selbst hat erste Bilder vom Dreh getwittert. Eins zeigt ein Plakat des 13-jährigen vermissten Richie Tozier, auf dem die Polizei um die bekannte Mithilfe bei der Suche bittet. Ein anderes zeigt, völlig kommentarlos, den Kopf einer jungen weiblichen Wasserleiche. Dazu gibt es Bilder einer Straßenkreuzung und sogar abfotografierte Skizzen aus dem Storyboard des Films. Es wird jetzt also wirklich nachweislich gedreht an der Neuauflage des schrecklichsten Horrorclowns der Filmgeschichte. Ab September 2017 sollen wir uns dann auf der Leinwand vor ihm fürchten können. Noch ein Comeback: Perry Mason. Nicht nur auf dem Big Screen gibt es Reboots, sondern auch auf dem Small Screen, der guten alten Glotze. Perry Mason war Ende der 50er bis Mitte der 60er Jahre eine der erfolgreichsten Fernsehkrimiserien überhaupt. Vorbild für spätere Anwaltsserien von Matlock bis Boston Legal. Schon länger gibt es das Gerücht, dass Robert Downey Jr. den legendären Anwalt von einst neu aufleben lassen will. Dieses Gerücht nimmt jetzt ernsthafte Formen an. Laut einem Bericht der Variety hat sich der Iron Man-Darsteller mit True Detective-Erfinder Nick Pizzolatto zusammengetan, um die nächsten Schritte einzuleiten. Mit Pizzolatto als Drehbuchautor und ihm selbst als Hauptdarsteller Perry Mason. Für Downey Jr. wäre es die erste große Fernsehrolle seit seinem Mitwirken in Ally McBeal vor rund 15 Jahren. Den Auftrag zur Produktion soll US-Pay-TV-Gigant HBO bereits gegeben haben. Wir bleiben dran. Ein Bösewicht für Deadpool. Was für eine Erleichterung dieser Film Anfang des Jahres doch war. Deadpool hat uns allen gezeigt, dass Superheldenfilme eben doch nicht alle gleich sein müssen, sondern auch ganz anders, cool, frisch, sarkastisch, düster und regelrecht avantgardistisch sein können. Für Hauptdarsteller Ryan Reynolds und Filmstudio Fox war es der Überraschungserfolg des Jahres. Klar, dass direkt begonnen wurde, an einer Fortsetzung zu basteln. Ein US-Starttermin war schnell gefunden, Januar 2018. Inmitten all dem anderen Marvel-Irrsinn, der dann langsam das Finale einläutet. Völlig unklar waren dagegen vorerst andere, nicht ganz unwichtige Details wie ein Drehbuch und eine passende Besetzung. Beides scheint aber mittlerweile ordentlich vorangeschritten zu sein. Deadpools nächster Gegner Cable soll demnach Bloodline-Star Kylie Chandler spielen. Gemeinsam mit der Mutantin Domino soll er Ryan Reynolds in der Fortsetzung die Hölle heiß machen. Sobald ein deutscher Kinostarttermin bekannt ist, sagen wir euch natürlich Bescheid.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was? Wie kommst du voran?
Ich bin fertig mit Kapitel 12, The World on a String. Was?
Hast du irgendwelche Probleme mit der Quantenverschränkung? Plancklänge versus Planckzeit?
Ich komme klar.
Gut. Dann gib uns morgen eine kurze Einführung in die M-Theorie und diskutiere mit Bo und Rell über Witten und Dirac.
Ich gebe an dieser Stelle gerne zu, dass Captain Fantastic einer dieser Filme war, die ich auf dem Filmfestival in Cannes dieses Jahr gesehen habe, rausgegangen bin und genau zwei Worte im Kopf hatte, nämlich abgefahrener Scheiß. Es ist einer dieser Filme gewesen, in die man reingeht und denkt, ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Viggo Mortensen spielt immerhin die Hauptrolle, guter Schauspieler, hat meist auch ein ganz gutes Händchen für interessante Stoffe. Und dann liest man so ein bisschen was drüber und weiß, das ist, okay, so eine Geschichte über so einen klassischen Zivilisationsaussteiger, der mit seiner Frau und seinen, in diesem Fall 6 Kindern, irgendwo in den nordamerikanischen Wald gezogen ist. Da haben die sich so ein kleines Familienlager Lager gebaut mit einer Hütte und Schlafraum gemeinsam für die Kinder und alles so ein bisschen Robinson Crusoe bzw. Dschungelbuchmäßig. Die Kinder wachsen da also mit den Eltern auf und werden auch von den Eltern unterrichtet, kennen sowas wie eine wirkliche Schule nicht und vor allem kennen sie diese gesamte amerikanische Konsumgesellschaft nicht. Das ist so ein bisschen der Kern dieses gesamten Films. Dieser Mann ist mit seiner gesamten Familie raus aus der Zivilisation, weil ihm vor allem das Konsumverhalten, das unermessliche Konsumverhalten der Amerikaner massiv auf den Strich gegangen ist. Wir sehen dann so Szenen wie diese gerade eben gehörte, wo dann die Familie am Lagerfeuer sitzt, allerdings immer nur der Vater mit den Kindern. Die Mutter scheint irgendwo anders zu sein. Auf jeden Fall ist sie nicht da. Lange Zeit im Film bleibt unklar, wo genau die Mutter ist und warum sie nicht da ist. Also sitzt der Vater mit seinen Kindern wie beispielsweise eben am Lagerfeuer und dann müssen die so abgefahrenes Zeug lernen über Quantenmechanik und irgend so ein total, ich sagte das eben schon mal, abgefahrenen Scheiß, den die sich da reinprügeln müssen, Wissen aus Büchern, angeleitet vom Vater, der offenbar auch so ein Alleskönner zu sein scheint. Also es gibt nicht nur diese Sitzungen abends am Feuer, wo aus wissenschaftlichen Büchern gelernt wird, oft auch so sozialistische Werke, beispielsweise das Kommunistische Manifest von Karl Marx, Werke von Trotzki oder von Mao stehen da ganz hoch im Kurs. Also der Vater scheint ein großer Verfechter des Sozialismus zu sein. Aber nicht nur das, wie gesagt, sondern es stehen auch tägliche Trainings an, wo dann die ganze Familie, also er mit seinen 6 Kindern aufbricht durch den Wald, wo dann gerannt wird, miteinander gekämpft wird. Also der Mann scheint seinen Kindern auch wirklich ausgefeilte Kampftechniken beibringen zu können. Und man sitzt die ganze Zeit im Kino und denkt sich, verdammt nochmal, was soll denn das? Und hört sich dann an, wie diese Familie miteinander redet und wie die miteinander umgehen und fragt sich, irgendwas muss doch hinter dieser ganzen Nummer stehen. Und das klärt sich in dem Moment, in dem klar wird, wo die Mutter ist, warum sie nicht da ist und der Vater mit seinen 6 Kindern aus dem Wald zurück in die Zivilisation muss, zurück zur Familie, die noch außerhalb des Waldes existiert. Ihr seht meine Bemühungen, nicht zu viel zu verraten. Sie müssen also zurück aus ihrem augenscheinlichen Paradies in die verhasste Zivilisation und da ergeben sich dann quasi erst die richtig absurden Momente in diesem Roadtrip, den die Familie antritt in so einem alten, ausrangierten Schulbus, in dem sie dann unterwegs sind, zurück in die Zivilisation.
Was ist los mit denen?
Sind die krank?
Was meint ihr?
Alle sind so fett.
Ja, sind sie.
Fett wie Nilpferde.
Sowas sagt man nicht.
Stimmt doch.
Okay, das kannst du denken. Aber wir machen uns über niemanden lustig. Stimmt's, Dad?
Das stimmt. Wir verspotten niemanden.
Außer Christen.
Der ganze Film, eine sehr zynische Gesellschaftskritik, wenn man das so nennen möchte. Der ganze Film, eigentlich von seiner Anlage her ein Drama, denn der Grund, zurück in die Zivilisation zu müssen, ist ein tatsächlich sehr trauriger. Eine Groteske, der ganze Film, die uns in ihrer überzeichneten Form vor Augen führen soll, wie wir alle uns als ganz sich für normal haltende Menschen, wie wir uns geben Tag ein, Tag aus, wie wir uns in dieser Konsumwelt verhalten und wie es in dieser Parallelwelt, die der Vater für seine Kinder geschafft hat, auch gehen könnte. So, sage ich mal. Diese Zivilisationsrückkehr für die ganze Familie ist ein einziges Staunen. Eben gerade die Frage eines der kleineren Kinder, sind die alle krank, weil die sind so fett? Denn natürlich, diese durchtrainierte Sport- und gesund ernährte Familie da im Wald kennt sowas wie Fettleibigkeit überhaupt gar nicht. Aber es gibt auch weiterführende Konflikte, beispielsweise zwischen dem Vater und seinem ältesten Sohn, der sich heimlich an diversen Elite-Universitäten beworben hat. Einfach nur mal, um zu gucken, ob er genommen würde. Und als das dann rauskommt, gibt es natürlich einen großen Konflikt zwischen dem Vater und seinem Ältesten.
Ich möchte einfach aufs College.
Du kannst 6 Sprachen, höhere Mathematik, theoretische
Dad, aber genau
Physik.
Darum geht's
Was
doch.
Zum Teufel sollen die dir denn beibringen?
Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Ich bin ein Freak. Deinetwegen. Du hast aus uns Freaks gemacht. Und Mom wusste das. Sie hat's gemerkt. Ich weiß doch alles nur aus den scheiß Büchern, aber sonst habe ich keine Ahnung, von rein gar nichts.
Also auch Kinder, die man im Wald großzieht, wenn man ihnen eben diese Bücher in die Hand gibt, merken natürlich irgendwann, dass es da mehr geben muss als diesen schmalen kleinen Horizont im Wald. Gesellschaftskritik mal ganz anders. Grotesk hatte ich erwähnt, wichtiges Schlagwort, wenn ihr da ab Donnerstag reingehen wollt in Captain Fantastic. Ich finde den Film extrem sehenswert, weil er trotz Gesellschaftskritik ohne Zeigefinger auskommt, nämlich einfach dadurch, dass er beide Parallelwelten in ihren jeweiligen Extremen darstellt und man dadurch eigentlich ja genug von dem versteht, was der Film letzten Endes aussagen will. Er heißt Captain Fantastic, kommt von den Filmfestspielen in Cannes und ist ab Donnerstag auch in den Kinos. Und damit sage ich Tschüss, Tom Westholt ist raus, bis nächsten Dienstag, auf Wiederhören.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.